Warum sollte ich mir Sorgen machen? Wegen einer Frau, die mich verlassen hat? Die Schuld daran war, dass ich verhaftet wurde, auf der Titelseite von Zeitungen und Skandalblättern erschien, Tage und Nächte lang litt, fast meine Freunde verlor und das Zerreißen hat seine Zeit, Zunähen hat seine Zeit, geschrieben wurde. Machen wir uns doch nichts vor. Du würdest sie gern wiedersehen. Wenn du das weißt, Marie, wieso hast du dann meine Begegnung mit ihm erleichtert? Jetzt habe ich eine Spur. Er tritt jeden Donnerstag in dem armenischen Restaurant auf. Sehr gut. Weiter. Liebst du mich, Marie? Ja, ich liebe dich. Um die Wahrheit zu sagen, ich bin hoffnungslos in dich verliebt. Überlege sogar, hierher zu ziehen, in diese riesige, einsame Wohnung. Und wenn ich das Thema anspreche, bist immer du es, der das Thema wechselt. Warum hast du es dann getan? Weil ich nicht ewig mit dem Gespenst einer Frau leben kann, die ohne Erklärung weggegangen ist. Ich habe dein Buch gelesen. Ich glaube, erst wenn du sie triffst, kann dein Herz wirklich mir gehören. Eine Passage aus deinem Buch kenne ich auswendig. Als ich nichts mehr zu verlieren hatte, habe ich alles empfangen. Als ich aufhörte, der zu sein, der ich war, habe ich mich selber gefunden. Als ich Erniedrigung erfuhr und dennoch meinen Weg weiterging, habe ich begriffen, dass ich frei war, mein Schicksal zu wählen. Ich weiß nicht, ob ich krank bin, ob meine Ehe ein Traum war, den ich nicht verstehen konnte, solange er andauerte. Ich weiß, dass ich ohne sie leben kann, aber ich würde sie gern wiedersehen, um ihr zu sagen, was ich ihr nie gesagt habe, als wir zusammen waren. Ich liebe dich mehr als mich selbst. Wenn ich dies sagen kann, dann kann ich in Frieden weiterziehen. Denn diese Liebe hat mich befreit und erlöst. Michail sagte, Esther habe das Buch wahrscheinlich gelesen. Das ist genug. Trotzdem, damit du ganz mir gehörst, musst du sie treffen. Vielleicht ist es unmöglich, weil sie dich nicht mehr sehen will, aber dann hast du es wenigstens versucht. Ich wäre von dieser idealen Frau und du wärst von deinem allgegenwärtigen Sahir befreit. Du bist mutig. Nein, ich habe Angst, aber ich habe keine andere Wahl. Am nächsten Morgen schwor ich mir, dass ich nicht versuchen würde, herauszubekommen, wo Esther sich aufhielt. Es war mir nicht bewusst gewesen, aber ich hatte 2 Jahre lang lieber glauben wollen, sie sei gezwungen worden zu gehen, sie sei von einer Terroristengruppe entführt und erpresst worden. Aber jetzt, wo ich wusste, dass sie lebte und dass es ihr, wie der junge Mann gesagt hatte, gut ging, warum sollte ich nun darauf bestehen, sie wiederzusehen? Meine Ex-Frau hatte ein Recht darauf, ihr Glück zu suchen. Dies dachte ich allerdings nur 4 Stunden lang. Am Abend ging ich in eine Kirche, entzündete eine Kerze und tat erneut ein Gelöbnis, dieses Mal in heiliger, ritueller Form. Ich würde versuchen, sie wiederzusehen. Marie hatte recht, ich war erwachsen genug, um mir nicht weiter etwas vorzumachen, um nicht weiter so zu tun, als interessiere es mich nicht. Ich respektierte ihren Entschluss zu gehen, doch der Mensch, der mir so sehr geholfen hatte, mein Leben aufzubauen, hatte mich fast zerstört. Sie war immer mutig gewesen. Warum hatte sie sich nun wie ein Dieb mitten in der Nacht weggestohlen, ohne ihrem Ehemann den Grund dafür ins Gesicht zu sagen? Eine Woche noch, eine Ewigkeit bis zur Veranstaltung im armenischen Restaurant. Bis dahin sagte ich Interviews zu, die ich sonst nie gegeben hätte, schrieb ein paar Zeitungskolumnen, machte Yoga, meditierte, las ein Buch über einen russischen Maler, ein weiteres über Nepal, schrieb 2 Vorworte und 4 Buchempfehlungen für Verleger, denen ich bisher immer einen Korb gegeben hatte. Die Leute warten geduldig darauf, dass die Tür zum Saal im hinteren Teil des Restaurants geöffnet wird. Hier herrscht nicht der Charme der Bars von Saint-Germain-des-Prés. Der Kaffee wird nicht mit einem kleinen Glas Wasser serviert und es verkehren hier auch keine gut gekleideten, wortgewandten Menschen. Keine Theaterfoyer-Eleganz, keine Magie der Shows, wie sie überall sonst in Paris in kleinen Bistros stattfinden und in denen die Künstler ihr Bestes geben in der Hoffnung, ein berühmter Impresario sitze im Publikum. Mir ist schleierhaft, wieso der Raum so voll ist. In keinem der einschlägigen Pariser Veranstaltungskalender habe ich je irgendeinen Hinweis darauf gefunden. Während ich warte, unterhalte ich mich mit dem Besitzer. »Das Publikum wächst von Woche zu Woche«, sagt er. »Anfangs habe ich nur eingewilligt, weil eine Journalistin mich darum gebeten hatte und mir im Gegenzug versprach, in ihrer Zeitschrift etwas über mein Restaurant zu schreiben. Ich sagte ja, weil der Saal donnerstags nur selten voll ist. Jetzt nutzen viele die Wartezeit, um hier zu Abend zu essen, und seither ist der Donnerstag unser umsatzstärkster Tag. Ich hatte nur eine Befürchtung, dass es sich bei den Leuten um eine Sekte handeln könnte. Wie Sie wissen, sind die Gesetze hier sehr streng.« Damit kannte ich mich aus. Hatten doch Kritiker angedeutet, auch meine Bücher reflektierten eine gefährliche Geistesströmung, eine religiöse Lehre, die von den heute gültigen Wertevorstellungen abweiche. Frankreich war, so liberal es auch sein mochte, in dieser Beziehung irgendwie paranoid. Und um auch jeden Zweifel zu zerstreuen, denn er hat keine Ahnung, wer ich bin, aber es ist keine Sekte, das kann ich Ihnen versichern. Es sind Künstler. Die Tür zum Saal wird nun geöffnet. Die Menge strömt hinein. Am Eingang legt jeder 5 Euro in ein kleines Körbchen. Drinnen stehen 2 junge Männer und 2 junge Frauen, unbeweglich auf einer behelfsmäßigen Bühne. Sie tragen alle steif abstehende, weite, weiße Röcke. Neben den 4 bemerke ich noch einen älteren Mann mit einer Trommel in der Hand sowie eine Frau mit einem riesigen, verzierten Bronzeteller, einer Art Gong. Und wenn sie zufällig gegen ihr Instrument stößt, klingt es wie metallischer Regen. Einer der jungen Männer ist Michael, der jetzt ganz anders ist als der junge Mann, dem ich nach meiner Signierstunde begegnet bin. Er hat den leuchtenden Blick fest auf einen Punkt im Raum gerichtet. Die Leute nehmen auf den im Raum verteilten Stühlen Platz. Junge Männer und Frauen, die ich treffe, ich sie auf der Straße für Junkies halten würde. Außerdem leitende Angestellte und Beamte mittleren Alters mit ihren Ehefrauen. 2 oder 3 Kinder im Alter von 9 bis 10, die wahrscheinlich in Begleitung ihrer Eltern gekommen sind. Ein paar ältere Leute, für die das Kommen gewiss beschwerlich war, denn die nächste Metrostation liegt fast 5 Blocks entfernt. Es wird getrunken, geraucht, laut geredet, als wären die Personen auf der Bühne nicht vorhanden. Ich blicke angespannt um mich, glaube in jeder anwesenden Frau Esther zu sehen, aber immer wenn ich genauer hinsehe, ist es jemand anderes. Ich frage eine gut gekleidete Frau, worum es hier geht. Sie scheint keine Lust zu haben, mir zu antworten, schaut mich an wie einen Anfänger, der erst noch hinter die Geheimnisse des Lebens kommen muss. »Liebesgeschichten«, sagt sie dann, »Geschichten und Energie«. Ein Herr neben mir schaut mich an und lächelt. Ich habe Ihre Bücher gelesen. Ich weiß natürlich, warum Sie hier sind. Ich bekomme einen Schreck. Weiß er womöglich etwas über die Beziehung von Michael und meiner Frau, meiner Ex-Frau? Ein Autor wie Sie kennt natürlich die Tengri. Sie stehen in direkter Beziehung zu dem, was Sie Krieger des Lichts nennen. Selbstverständlich, antworte ich erleichtert und denke, davon habe ich noch nie etwas gehört.